Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und neben mir sitzt die Ulrike Löw.
Hallo Franzi.
Hallo, ich muss dich nicht weiter vorstellen, unsere HörerInnen kennen dich aus jeder zweiten mindestens Folge. Du bist bei uns im Haus die Gerichtsreporterin und wir sprechen heute über einen sehr interessanten Fall, der auch sehr aktuell noch ist. Wir sprechen nämlich über den Fall Alexandra R. Die Alexandra R., die war 39 Jahre alt, als sie am 9. Dezember 2022 aus Nürnberg-Katzwang verschwunden ist. Sie war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Am Morgen hatte sie noch ihre Pflegetochter in der Kindertagesstätte abgegeben und dann war sie verschwunden. Und dieses Schicksal beschäftigt ab dem 9. April das Landgericht Nürnberg-Fürth. Angeklagt sind der ehemalige Lebensgefährte und sein Geschäftspartner. Es ist zu erwarten, dass ein ziemlich langer Prozess ansteht und die Staatsanwaltschaft, die bezeichnet beide ja als Mörder.
Genau. Und du hast völlig zu Recht angemerkt, wir sprechen das erste Mal tatsächlich über ein Verbrechen, das noch nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, sondern wir haben sozusagen eine Premiere auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, von dem wir noch nicht mal wissen, was genau eigentlich passiert ist. Deshalb ist die rechtliche Wertung der Staatsanwaltschaft, nämlich Mord, sehr spannend, weil wir im Grunde nicht mal sagen können, ob eigentlich die Angeklagten, also der ehemalige Lebensgefährte von der Alexandra R. und dessen Geschäftspartner, ob die überhaupt wissen, was passiert ist. Wenn wir das behaupten würden, würden wir sie auch schon vorverurteilen im Grunde. Also sprich, wir sprechen eigentlich über eine anstehende Verhandlung, die am 9. April beginnt.
Wie führt man als Staatsanwaltschaft so einen Prozess? Die Anklage, die geht ja von Mord aus und dafür muss es ja auch irgendwelche Anhaltspunkte geben.
Ja, stimmt. Also so Pi mal Daumen mal Fensterkreuz kann man natürlich keine Anklage erheben, sondern eine Staatsanwaltschaft muss als Verfolgungsbehörde Belastendes, aber auch Entlastendes für die zu dem Zeitpunkt noch Verdächtigen sammeln. Und Anklage darf sie erst dann erheben, wenn sie auch wirklich sicher ist, dass die Menschen, die in dem öffentlichen Strafprozess dann sitzen werden, auch tatsächlich verurteilt werden. Damit ist also die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sehr sicher, sonst würde der Prozess nicht eröffnet werden und anstehen, dass aus dem vermissten Fall Alexandra R. tatsächlich der Mordfall Alexandra R. geworden ist. Und den Nachweis des Mordes, den muss man natürlich in der Hauptverhandlung führen. Also wir wissen ja, in Deutschland muss niemand seine Unschuld beweisen, sondern die Staatsanwaltschaft muss dem Angeklagten, der Angeklagten die Schuld beweisen. Und damit dies gelingt, da zitiere ich jetzt mal eine Kriminalistenweisheit, muss es gelingen, die Täter zurück an den Tatort zu holen. Also sprich, es müssen genügend Indizien vorgelegt werden, es müssen Beweise überzeugen, damit aus den verdächtigen Männern auch tatsächlich verurteilte Verbrecher werden. Und das wird sehr, sehr aufwendig in Zahlen. Die Ankläger haben mehr als 100 Zeugen benannt, fast ein Dutzend Sachverständige und Gutachter. Und schon jetzt, wir stehen ja jetzt gerade kurz vor den Osterfeiertagen, wird mit Verhandlungsterminen bis zum 31. Juli kalkuliert.
Die Anklage, die listet Nötigung in zwei Fällen, gemeinschaftlichen Computerbetrug, Geiselnahme, illegaler Schwangerschaftsbruch und Mord auf. Was heißt denn das genau?
Ja, es ist ganz interessant, weil man aus Anklagevorwürfen eigentlich rekonstruieren kann, was passiert sein soll oder was die These der Staatsanwaltschaft ist, was passiert ist. Und ich versuche jetzt mal dieses Geschehen ganz kurz irgendwie zusammenzufassen. Also die Alexandra R. ist im Jahr 2003 aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Zu dem Zeitpunkt ist sie 19 Jahre alt, sie ist sehr ehrgeizig, hat eine Ausbildung als Bankkauffrau und zuletzt hat sie es auch tatsächlich zu einer leitenden Funktion in diesem Beruf gebracht. Der Beruf ist wichtig für unsere Geschichte, denn erstens, sie ist angestellt, sie verdient gut, ist also solvent Und aufgrund ihres Berufes weiß sie auch, wie man Kredite erfolgreich beantragt. Und dieser Umstand führt dazu, dass sie mit ihrem Lebensgefährten, also der jetzt auf der Anklagebank sitzen wird, damaligen Lebensgefährten und dessen Geschäftspartner ab dem Jahr 2014 lukrative Geschäfte mit Immobilien macht. Und dafür gibt es nicht nur eine GmbH, sondern auch einige weitere Firmen. Was ziemlich bekannt ist, ist, dass ihr damaliger Lebensgefährte zeitweise auf sie als Geschäftsführerin angewiesen ist. Der hat nämlich ein ordentliches Vorstrafenregister, Steuerdelikte, Vermögensvergehen, Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung. Also sprich, in puncto Vermögensdelikten ist sein Ruf ziemlich ramponiert.
Und er ist ziemlich auf sie angewiesen. Das zeigt auch, oder daraus könnte auch resultieren, dass die Beziehung der beiden auch ein bisschen schwierig geworden ist oder sich in schwierigen Fahrwassern bewegt hat. Und jetzt sitzt er als Mörder vor Gericht. Was wissen wir denn dazu?
Das stimmt, völlig richtig. Und da ist auch einiges aktenkundig. Die Beziehung ist etwa ab dem Jahr 2021 so eine On-Off-Beziehung, also gleicht eigentlich so eine Achterbahnfahrt. Und ab März 22 beginnt dann, um in diesem Achterbahnfahrtbild mal zu bleiben, der Absturz. Das wissen wir deshalb, weil der Streit beider auch das Familiengericht beschäftigt hat und die Alexandra R. mal mutmaßlich nach Gewalthandlungen und Beleidigungen Kontaktverbot erwirkt hat. Er durfte sich ihr also nicht mehr nähern. Und ist zeitweise ins Frauenhaus geflüchtet. In diesem Zeitraum hat sie dann auch ihren neuen Partner kennengelernt, der auch so nebenbei als Makler in das Geschäft gekommen ist. Und von ihm ist sie hochschwanger, als sie im Dezember 22 dann verschwunden ist. Was besonders wichtig ist, und das hebt auf deine Frage ab, die Funkstille mit ihrem Ex bringt für ihn auch den wirtschaftlichen Bruch. Und im Lauf dieser gemeinsamen Geschäfte haben die 27 Immobilien erworben, teilweise ziemlich alte Wohnungen, alte Häuser, auch wenn die Zahl natürlich stattlich ist, und haben eben renoviert, vermietet und teilweise auch wieder verkauft.
Und durch dieses Konstrukt, das die beiden jetzt miteinander hatten, ist jetzt, wenn die Beziehung vorbei ist, quasi für ihn auch, sitzt er auch finanziell ein bisschen in der Klemme, der hat ja keine eigene Kohle.
Genau.
Ist ja auf sie angewiesen.
Genau. Sie hat ihm praktisch den Geldhahn zugedreht und da beginnt jetzt die Anklage. Du hattest ja gesagt, in den Anklagevorwürfen taucht auch Computerbetrug auf und das können wir jetzt erklären. Der Ex-Freund und dessen Geschäftspartner wollten nämlich, als der Geldhahn jetzt zu ist, trotzdem Geld aus der Firma ziehen, aus dieser Immobilienfirma. Und deshalb haben die sich jetzt einen Vollstreckungstitel beschafft über fast 800.000 Euro. Also die ganz genaue Zahl kennen wir natürlich auch, 784.660,82 €. Und dieser Betrag soll die Provision der beiden Männer aus diesen Immobiliengeschäften abbilden. Und das Geld wollen sie haben.
Ja, das ist schon ein bisschen krass. Du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, ja, die Person, die schuldet mir richtig viel Geld und dann schicke ich den Gerichtsvollzieher, die Gerichtsvollzieherin hin und dann bin ich über Nacht reich.
Ja, genau. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Genauso geht's eben nicht. Die beiden Männer sollen den Titel über ein digital automatisiertes gerichtliches Mahnverfahren erwirkt haben. Also ganz banal, setzt dich an den Computer, meldest dich da an und trägst eben ein, ich bin Gläubiger, der und der schuldet mir Geld. Und das geht eben, weil die Vollstreckungsgerichte das digital ermöglichen. Natürlich, die Voraussetzung, derjenige, der den Computer da bedient, ist ehrlich. Und das scheinen sie nicht gewesen zu sein. In jedem Fall kommt hier jetzt der Vorwurf des Computerbetrugs in die Anklage.
Und wie hat Alexandra R. darauf reagiert? Die hat das ja dann auch irgendwann mitbekommen.
Genau. Die hat jetzt gegen die beiden Männer wegen dieser unrechtmäßigen Geldforderung Strafanzeige erstattet. Und ab jetzt kommen die Folgerungen der Staatsanwaltschaft und die Vorwürfe Geiselnahme und Mord. Jetzt merken die Männer, dass ihr Plan, die Frau pfänden zu lassen, fehlgeschlagen ist. Deshalb sollen sie die Alexandra R. in Schwabach-Limbach gekidnappt haben und dann in eine Lagerhalle nach Hilpoltstein-Sindersdorf, das ist im Landkreis Roth, verschleppt haben. Und dort in dieser Halle hat sie einen Brief geschrieben, und in diesem Brief hat sie die Strafanzeigen dann zurückgenommen.
Der Brief, der ist auf jeden Fall unter Druck entstanden. Das hört sich auf jeden Fall so an.
Ja, der Gedanke liegt verdammt nahe. Jedenfalls ist dieser Brief tatsächlich zu dem Zeitpunkt bei den Justizbehörden eingegangen. Und jetzt glaubt die Staatsanwaltschaft, dass die beiden Männer es so aussehen lassen wollten, als hätte sie sich ins Ausland abgesetzt, um dort ein neues Leben anzufangen. Also neuer Lebensgefährte, hochschwanger, vielleicht genügend Geld von den vielen Immobiliengeschäften. Könnte ja sein, dass man dann sagt, so, ich fange jetzt ein neues Leben an. Und um dies auch offiziell sichtbar zu machen, haben die, das weiß man, ein Handy oder wurde, ob es jetzt die beiden waren, ein Handy von ihr auf einen Lastwagen gelegt, damit ihr Handy ins Ausland fährt. Die Daten von diesem Handy hätten dann ja gezeigt, dass sie tatsächlich nicht mehr in Deutschland ist. Und gepaart mit diesem Brief hätte man sozusagen vermuten können, Alexandra R. wohnt jetzt in Italien. Die Anklage geht damit auch von Mord zur Vertuschung einer Straftat aus. Das ist ein Mordmerkmal, ebenso wie Habgier. Habgier ist auch ein Mordmerkmal, das in dieser Anklage auftaucht. Und damit ist gemeint, dass die Männer die hochschwangere Alexandra R. umgebracht haben, damit ihr Computerbetrug nicht entdeckt wird.
Diesen Brief, den die Alexandra R. da geschrieben hat, kann man den nicht irgendwie untersuchen? Also zum Beispiel gucken, ob die Handschrift da drauf so wackelig und unsicher geschrieben ist, als würde jemand, naja, mit einer Waffe hinter einem stehen oder sowas? Oder sind das jetzt meine Tatortfantasien, die ich da auspacke?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass du damit genau ins Schwarze triffst, weil man unterstellt, die Theorie von der Staatsanwaltschaft ist richtig und die hockt in dieser Halle, muss diesen Brief schreiben und die beiden werden sich sicher nicht freundlich, höflich gebeten haben, sondern unter Druck gesetzt haben. Und ich persönlich würde dann wahrscheinlich zittern und könnte nicht mehr vernünftig schreiben. Und es gibt ja eigentlich Sachverständige und Gutachter für jeden Bereich oder für extrem viele Dinge, von denen wir oder ich ganz oft noch nicht mal weiß, dass das überhaupt existiert sozusagen. Und deshalb können wir es gut vorstellen, dass so ein Schriftsachverständiger oder irgend so jemand befragt wird in der Beweisaufnahme, ob dieser Brief denn freiwillig geschrieben ist oder, wie du sagst, man den Verdacht haben muss, dass da jemand mit Waffen hinter ihr steht und sie gezwungen hat.
Diese lange Verfahrensdauer, also bis Sommer 2024 soll ja verhandelt werden. Es sind irgendwie 100 Zeugen, das haben wir ja schon gesagt. Das wird ja unglaublich aufwendig, oder?
Ja, es wird ein Indizienprozess. Wir haben ja kein Geständnis, wir haben keine Tatzeugen und aus diesem Grund wird es eben unglaublich aufwendig. Und ich habe noch ein paar Zahlen. Die Polizei ist mehr als 900 Spuren nachgegangen. Die Hinweise kamen aus Rumänien, Österreich und Italien. All das wurde in dicke Ordner, Leitsordner gepackt, 6 Stück. Die sind allein die Ermittlungsakten. Dann gibt es 32 Sonderbände. Das sind die verschiedenen Spuren nach der Systematik sortiert. Also zum Beispiel Kommunikationsspuren oder vielleicht wurden Spürhunde eingesetzt. Das wäre alles jeweils ein Sonderordner. Und allein die wesentlichen Ergebnisse der Ermittlungen, also wo man sozusagen nochmal so ein Dossier hat, umfassen schon 212 Seiten. Also die Dimension des Falls ist schlichtweg gigantisch.
So ein Mammutverfahren kann man ja eigentlich dazu sagen. Wie wird das eigentlich geführt?
Eigentlich ist es so, dass jede Hauptverhandlung, also wie so ein Gottesdienst sozusagen, hat eine feste Choreografie und folgt zu einem ganz strikten Ritual. Da gibt's eigentlich keine Überraschungen so à la Barbara Salisch, sondern es ist eigentlich immer so, zum Prozessauftakt, so wird's auch am 9. April sein, wird die Sache aufgerufen. Der vorsitzende Richter stellt dann erstmal fest, ob die Angeklagten noch da sind und die Verteidiger auch da sind. Dann folgt erstmal die Vernehmung zur Person. Das heißt, so richtig vernehmungsbeamtenmäßig, die Angeklagten sagen dann ihren Namen, ihr Geburtsdatum und auch die Adresse wird dann abgefragt.
Und die Adresse, das ist jetzt die U-Haft der Justizvollzugsanstalt aktuell.
Das stimmt, genau. Aber oft gibt's Menschen, die trotzdem noch eine Wohnung oder ein Haus außerhalb haben, das dann wer auch immer finanziert. Der Staat finanziert's übrigens nicht. Ja, und dann verliest der Staatsanwalt den Anklagesatz oder die Staatsanwältin in dem Fall tatsächlich. Und es sind 14 Seiten, habe ich mir sagen lassen.
Aber dazu sagen müssen die beiden Männer jetzt eigentlich nichts, oder?
Nee. Und es gilt in dem Fall auch als unwahrscheinlich, also ausgeschlossen will ich nicht sagen, man kann ja nie was ausschließen, aber es gilt wirklich als sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie was sagen. Warum? Erstens ist Schweigen das vornehmste Recht jedes Angeklagten und aus dem Umstand übrigens, dass er schweigen darf, ergibt sich auch, dass er lügen darf. Und unsere zwei Angeklagten sitzen seit 5. September 23 in U-Haft und in dieser ganzen Zeit bisher haben sie geschwiegen. Und es gilt, wie gesagt, als extrem unwahrscheinlich, dass sie jetzt zu Prozessbeginn etwas sagen. Und unterstellt, dass es genau dabei bleibt, es also kein Geständnis kommt und es auch, weil es ja auch keine Tatzeugen gibt, drängt sich eben die Frage auf, wie will denn die Staatsanwaltschaft den Tatnachweis erbringen?
Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind ja in einem Indizienprozess. Aber eine Verurteilung, und das müssen wir vielleicht mal erklären, die wäre ja auch möglich ohne ein Geständnis der beiden Angeklagten.
Ganz genau. Und bei dem Wort Geständnis dachte ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder daran, wie der moderne Strafprozess sich von, ich will es eigentlich gar nicht Strafprozess nennen, sondern den Verfahren der Heiligen Inquisition zum Beispiel unterscheidet und wie man damals so an Geständnisse gelangt ist, also diese Art und Weise der Wahrheitsfindung.
Ja, also Inquisition, da denkt man ja immer an die Hexenprozesse und da war ja das Geständnis so wichtig, dass man es per Folter erzwungen hat und mit so viel Nachdruck, sage ich jetzt mal, dass das Geständnis ja dann auch meistens kam, ne?
Genau, per Folter oder per Gottesurteil, wenn die, keine Ahnung, die Enten über dem Fluss von rechts nach links fliegen oder in einer bestimmten Formation, ist die Frau eine Hexe, fliegen sie andersrum, ist sie halt keine. Und wenn man ihr dann noch die Fingernägel rausreißt mit glühenden Zangen und sie sagt ja, dann hat man den Beweis. Und deshalb nennt man es tatsächlich das vornehmste Recht des Angeklagten, dass der sich nicht selbst belasten muss. Aber unsere Strafprozessordnung lässt eben eine Verurteilung auf Grundlagen von Indizienbeweise zu. Und Indizien, das können jetzt Fingerabdrücke sein, das können Fasern sein, Haare oder irgendwelche anderen DNA-Spuren, die ganz oft sogar von viel größerem Gewicht sind als Zeugenaussagen. Auch das ist schlüssig. Schließlich können Augenzeugen unter Druck gesetzt werden, die können unzuverlässig sein oder auch leicht zu beeinflussen sein. Aber Spuren können im Gegensatz zu Menschen eben nicht lügen. Und viele Spuren und Indizien ergeben, genauso wie viele Puzzleteile, am Ende ein Gesamtbild.
Jetzt sind ja Indizien und Beweise nicht das Gleiche. Kannst du mal erklären, wo genau der Unterschied ist?
Ja, also wir nehmen einfach mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Mensch einen blauen Fleck hat, kann das ein Indiz dafür sein, dass dieser Mensch geschlagen worden ist. Vielleicht ist der Mensch aber auch so ein kleiner Stolpervogel und hat sich einfach nur gestoßen. Ist also kein Beweis. Wenn jetzt aber parallel ein Video existiert, das zeigt, wie er geschlagen worden ist, dann wäre es ein Beweis.
Und am Ende entscheidet aber der Richter oder die Richterin, was aus seiner oder ihrer Sicht ein Beweis ist, oder?
Ganz genau. In diesem Fall, wir sind in der Schwurgerichtskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth, haben wir sogar 3 Berufsrichter, 2 Schöffen, also eine Strafkammer mit 5 Richtern und die müssen gemeinschaftlich diese Beweise sozusagen, die Indizien bewerten. Und aus deren Sicht wird dann eben aus dem blauen Fleck der gestolperte Mensch oder der geschlagene Mensch. Und aus diesem Grund wird es so ablaufen, dass in dieser sehr langen Beweisaufnahme die Anklage, also die Staatsanwältin, die ihre These ja schlüssig erklären möchte, Indizien an Indizien reihen. Dann werden die persönlichen Verhältnisse der Beteiligten beleuchtet, die familiären Beziehungen, die sind nicht ganz unkompliziert in diesem Fall. Dann werden die Akten aus dem Familiengericht beigezogen, der Titel, über den wir schon gesprochen haben, aus dem Vollstreckungsgericht. Dann werden Kriminaltechniker gehört, also Beamte der Spurensicherung, Finanzermittler und Polizisten aus dem Ausland. Also Spuren der allerunterschiedlichsten Art.
Du bist ja oft bei Gericht, eigentlich ständig kann man fast sagen, wenn du an andere Fälle denkst. Was für Indizien fallen dir dann so ein?
Einbruchdiebstahl, finde ich, verdeutlicht das ganz gut. Also ein Einbrecher kommt ja in der Nacht, da gibt's in aller Regelmäßigkeit keine Zeugen. Und wenn jetzt so ein Einbrecher vor Gericht steht, geht's natürlich erstmal darum, ich sagte ja eingangs schon, man muss den Verbrecher an den Tatort bringen. Also beim Einbrecher geht's darum, nachzuweisen, ist er zum Zeitpunkt der Tat vor Ort gewesen und ist er tatsächlich in diese Wohnung oder in dieses Haus eingestiegen. Handys sind an der Stelle ein Stichwort und eigentlich, ja, Fluch für Verbrecher. Segen in dem Fall für die Geschädigten, weil der Einbrecher, der ein Handy dabei hat, ist eigentlich schon am Arsch, kann man sagen, weil das Handy lockt sich automatisch in die Funkzelle ein, wo er sich gerade befindet. Die Polizei macht eine Funkzellenabfrage. Im Nachhinein kann ermittelt werden, wer hat sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit seinem Mobiltelefon an einem bestimmten Ort aufgehalten. Dann kommt es immer wieder vor, dass Täter von der Videoüberwachung festgehalten werden. Das muss jetzt nicht Videoüberwachung, man sieht es ja auch regelmäßig im Fernsehkrimi, irgendeiner überfällt eine Tankstelle oder so einen Supermarkt und dann hält ihn die Videokamera fest. Das muss überhaupt nicht unbedingt sein. Wir haben heutzutage in Kaufhäusern Kameras, wir haben im öffentlichen Nahverkehr Kameras, wir haben an Tankstellen Kameras, an Rastanlagen, an Autobahnen, überall sind da Kameras Standard. Und wenn jetzt Fahnder auf diese Bilder stoßen, dann kann es richtig so ein roter Faden werden oder wie so eine Markierung von einem Weg, der eben diesen ganzen Weg aufzeigt. Wir hatten das mal, ich glaube, wir haben das auch in einer Folge ausführlich besprochen, und zwar im Messerstecher von St. Johannes.
Genau, das ist die Folge 12, der Messerstecher von Johannes. Und der Mann, der irrte ja auch am Tag, als er diese Messerattacken begangen hat, durch die Stadt und durch die Geschäfte. Und ein ganz langer Abschnitt von dem Weg, den er gegangen ist, der wurde aufgezeichnet und konnte später auch nachvollzogen werden.
Genau, das ist, was ich meine, dass all diese Daten, die werden richtig zu Zeichen und zu Wegmarkierungen. Was auch gewichtiges Indiz ist, sind zum Beispiel Hundeführer der Polizei mit ihren Spürhunden. Spürhunde sind gerade in vermissten Fällen, aber auch bei Einbrüchen ganz regelmäßig im Einsatz. Das könnte hier auch gut möglich sein, weil wir haben schließlich von der Alexandra R. und auch von den Angeklagten Kleidung und alles Mögliche, an denen die Hunde schnüffeln könnten, um bei einem bestimmten Verdacht bestimmte Wege abzugehen und damit zu bestätigen als Spürnase, ja, da waren die. Hunde können, das wissen wir, ja alle möglichen Spezialausbildungen haben. Es gibt Leichenspürhunde, also vielleicht wurden die eingesetzt, das weiß ich nicht, ist aber gut möglich. Spürhunde können Sprengstoff aufstöbern. Es gibt welche, die auf Geld spezialisiert sind, also auf Banknoten. Es gibt aber auch Hunde, die auf Brände spezialisiert sind, also auf Brandmittel.
Und am Flughafen, da gibt es ja auch öfter so Drogenspürhunde, oder?
Ja, genau. Und was vielleicht nicht so bekannt ist, es hört sich jetzt so an, als wäre sozusagen Kommissar Barnaby, also der Hund, so der ganz zentrale Beamte. Aber tatsächlich sind auch die Ansprüche an die Hundeführer, an die Beamten hoch. Also so ein Hund der Polizei, so ein Ermittlerhund, sage ich jetzt einfach mal, der geht da nicht, der rotiert nicht im Kollegenkreis, sondern der hat einen ganz konkreten Hundeführer oder Hundeführerin. Und hier in Mittelfranken haben wir übrigens, es waren mal 55 Tiere, vielleicht sind es inzwischen mehr, das weiß ich nicht. Aber wir haben die größte Hundestaffel in ganz Bayern hier in Mittelfranken. Und ich hätte ganz gerne noch jemanden befragt vor unserem Podcast, aber in aller Regel wollen die anonym bleiben, einfach weil sie Sorge um ihre Hunde haben. Einmal mögen sie natürlich ihre Hunde, aber die Ausbildung von so einem Spezialhund wird, glaube ich, so auf 20.000 bis 30.000 Euro beziffert. Also die sind auch echt teuer. Also die sind wirklich ein wertvolle Mitarbeiter sozusagen im doppelten Sinn. Und breitreden will ich das jetzt auch nicht, aber es ist schon spannend, was Hunde ganz oft zur Auflösung von Kriminalfällen beitragen, einfach weil sie die Welt durch ihre Nase sehen. Ich habe gelesen, dass Schäferhunde 220 Millionen Sinneszellen besitzen in ihren Nasen. Zum Vergleich, das ist 40 mal so viel wie bei uns Menschen.
Und die menschlichen Spürnasen, das sind jetzt die Kriminaltechniker.
Genau, genau. Also jede Fussel und jedes Haar, alles, was die Kriminaltechniker entdecken, kann einen entscheidenden Hinweis liefern. Und im Fall von der Alexandra R. geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sie in dieser Halle, in der sie eben auch diesen Brief da mutmaßlich schreiben musste, getötet worden ist. So, das ermöglicht uns jetzt wieder einen Rückschluss, weil wenn die Staatsanwaltschaft dieses vermutet, dann denken wir natürlich sofort, klar, haben sie dort DNA gefunden. Also Blut wäre so die klassische DNA-Spur, die man im Krimi immer sieht. Muss aber nicht sein. Es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Es gefunden worden sein, wenn überhaupt was gefunden worden ist. Ich spekuliere hier an der Stelle. Es könnte aber ein Kleidungsstück sein oder vielleicht sogar ein Schmuckstück. Die Alexandra R. war ja ziemlich vermögend. Sie hat ihr Äußeres gepflegt, das wissen wir, und hat darauf auch Wert gelegt. Es wäre jetzt gut möglich, dass vielleicht, wir wissen ja, oder es wird ja vermutet, erst gekidnappt, dann in diese Halle verschleppt. Vielleicht ist im Eifer des Gefechts, vielleicht wurde sie geknebelt, was auch immer, ein Ohrring aus dem Ohr gerissen worden, eine Kette abgerissen worden oder ein Ring und in der Halle gefunden worden. Und vielleicht war es jetzt kein Modeschmuck, sondern irgendein wertvoller Klunker, von dem man weiß, als man ihn gefunden hat, Mensch, das gehörte doch der Alexandra R. Und damit hätte man sie sozusagen in gewisser Weise auch an den Tatort gebracht. Und wenn man jetzt träumen möchte, als für die Ermittler, könnte auf so einem Schmuckstück jetzt zusätzlich noch der Fingerabdruck der beiden Täter sein. Also das wäre fast schon wie eine Visitenkarte am Tatort. Aber wie gesagt, das sind jetzt Gedankenspielereien. Natürlich liefern auch Haare eine DNA-Spur. Und da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel an den Raub mit Todesfolge, der verhandelt worden ist, in dem so ein Panzertape tatsächlich der entscheidende entscheidenden Nachweise für die Schuld der Täter geworden ist. Und zwar war hier das Opfer, das war ein Mann, der wurde in seinem eigenen Haus mit einem Tape geknebelt. Da haben später die Kriminaltechniker diese Klebestreifen, die um den Kopf des armen Mannes gewurschtelt worden waren, entzerrt und haben eine Abrissstelle sozusagen von diesem Tape gesehen. Und außerdem wurde die Rolle von diesem Tape auch gefunden und diese Abrissstelle, die noch an der Rolle war, passte komplett zu dem um den Kopf gewurschtelten Tape des Geschädigten. Und jetzt kommt's, auf der Rolle war die DNA von dem Mann, der als Räuber beschuldigt worden war, und damit war der Verbrecher ganz klar am Tatort.
Und in dem Fall von Alexandra R., da wurden ja auch in dem Auto, in dem sie angeblich gekidnappt worden ist und in die Halle gebracht worden ist, Spuren gefunden, oder?
Genau. Und das wäre sozusagen dieser markierte Weg. Wir hätten den Weg zur Halle, wir hätten Spuren in der Halle. Aber, wie gesagt, Indizien, es ist dann der Job der Richter, wenn sie dieses Verbrechen nachweisen wollen, so es denn ein Verbrechen überhaupt gegeben hat, dass sie diese Indizien als Beweis oder als Nachweis für die Tat bewerten. Und wie in jedem Strafverfahren gilt es auch hier, es sind eben die Richter, ich habe schon gesagt, 5 an der Zahl, sie dürfen am Ende der Beweisaufnahme keine vernünftigen Zweifel an der Schuld der Angeklagten haben.
Du spielst es auf den Satz in dubio pro reo an, oder?
Ganz genau. Ich finde nämlich, dass hier, also im Zweifel für den Angeklagten, dass hier sehr sichtbar wird, was dieser Satz bedeutet. Wenn es nämlich der Verteidigung gelingt, die müssen ja gar nicht viel machen, eigentlich, jetzt mal blöd gesagt, ja. Die Staatsanwaltschaft muss aus den Indizien eigentlich ein Haus errichten, eine Schuldarchitektur sozusagen. Und die Verteidiger, die müssen eigentlich nur reingrätschen, Zweifel säen. Und wenn das nicht 100% überzeugt, was die Staatsanwaltschaft sagt, wenn die Zweifel sehen, dass auch jemand anders der Täter gewesen sein könnte, dann stürzt die Anklage zusammen, das Haus, das mühsam errichtete, wie ein Kartenhäuschen. Und Zweifel meint eben, das war mir jetzt an der Stelle wichtig, Zweifel an der Schuld meint immer die Zweifel der Richter. Wenn also wir zwei in unserem Podcast dann zweifeln oder irgendjemand, der uns jetzt zuhört, zweifelt, dann ist das komplett irrelevant. Es sind eben die Richter, die sprechen das Urteil, und in ihrem Fall ist es auch die Frage, haben sie Zweifel, und zwar vernünftige Zweifel oder nicht.
Es werden ja auch richtig viele ZeugInnen erwartet, 100 etwa haben wir gesagt. Wie viele Menschen sind denn insgesamt an so einem Prozess beteiligt oder an diesem jetzt?
Ja, der Saal wird ganz schön voll. Also es wird im größten Sitzungssaal, den das neue Strafjustizzentrum in Nürnberg zu bieten, hat getagt. Wer kommen möchte, 9. April, Beginn ist 9 Uhr, Saal 006 direkt im Erdgeschoss, empfiehlt sich immer, früher da zu sein.
Also ich darf da einfach hingehen?
Ja, Strafprozesse okay. sind ja grundsätzlich öffentlich. Also wenn jetzt einer von unseren Hörerinnen oder Hörern Lust bekommen hat, sich das selber mal anzuschauen, kann man das machen. Aber wie gesagt, Tipp, früher kommen, damit man auch noch ein Plätzchen bekommt. Es wird nämlich voll, weil es treten die Eltern und der Bruder von der Alexandra R. als Nebenkläger auf. Dann habe ich schon gesagt, die 19. Strafkammer tagt mit 3 Berufsrichtern und 2 ehrenamtlichen Richtern. Dann gibt's noch einen Ergänzungsrichter und 2 Ersatzschöffen. Die sitzen quasi auf der Ersatzbank. Das hat den Hintergrund, dass wenn jemand erkrankt, also ein Richter erkrankt oder ein Schöffe erkrankt, der Prozess platzen könnte, weil man höchstens 3 Wochen unterbrechen darf. Ansonsten muss man den Prozess komplett neu aufrollen und mit der Beweisaufnahme auch nochmal komplett beginnen. Das wäre ärgerlich, wenn man beispielsweise schon 10 Zeugen gehört hätte. Müsste man einfach nochmal anfangen. Ja, und dann haben wir natürlich die Angeklagten selbst, die mit insgesamt 4 Verteidigern mindestens da sitzen werden. Es wird nicht unbedingt bedeuten, dass die 4 Verteidiger pausenlos präsent sind. Denen geht es natürlich auch darum, das Verfahren zu sichern, dass immer einer vor Ort ist.
Jetzt gibt es in der Hauptverhandlung ja noch eine wichtige Frage und die ist ja schon, die drängt sich ja schon auf. Wir haben hier einen Mordfall ohne eine Leiche.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wirklich Wichtige ist, dass getötete Opfer ganz, ganz häufig zum Zeugen ihrer eigenen Verletzungen werden. Und nachdem uns hier der Leichnam fehlt, wird uns auch der Rechtsmediziner fehlen. Wir haben übrigens, fällt mir da gerade ein, in unserem Podcast schon mal über ein Verbrechen gesprochen, in dem ebenfalls die Leiche gefehlt hat. Und zwar denke ich an den Mord, an den Bestatter. Und mit diesem Verbrechen hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth im Jahr 2010 zu tun. Damals haben 2 Bestatter einen dritten Bestatter getötet und haben ihn eingeäschert. Die Idee war, und dafür sind sie auch verurteilt worden, mit dieser Begründung, die wollten sich dessen Institut unter den Nagel reißen. Die menschlichen Überreste von diesem Bestatter sind nie gefunden worden. Sie haben ihn kremieren lassen. Und deshalb wäre die Tat wohl auch niemals aufgeflogen, wenn einen dieser Täter nicht die Reue gepackt hätte. Der ist dann freiwillig zur Polizei gegangen und hat sein Gewissen erleichtert. Aber mehr will ich jetzt nicht spoilern, weil vielleicht hört uns jetzt jemand zu, der diese Folge noch nicht kennt und die möglicherweise noch anhören möchte.
Das war die Folge 4, Mord im Sarglager, ein fast perfektes Verbrechen. Hört ihr euch gerne an, wenn ihr die noch nicht kennt, die ist gut.
Genau, und in jedem Fall, das ist jetzt, glaube ich, klar geworden, ist es wirklich ein Problem, über einen Mord zu verhandeln, wenn die Leiche fehlt. Weil eben Rechtsmediziner anhand von Verletzungsbildern sehr genau sagen können, ist ein Verstorbener totgeprügelt worden oder ist er betrunken die Treppe hinuntergefallen. Die können Brüche, Prellungen oder auch Blutergüsse erklären. Und übrigens auch im Sinn der Verteidigung, wenn die Leiche fehlt, muss man den Gewaltakt ja auch tatsächlich umso stabiler nachweisen. Ich könnte als Verteidiger ja auch behaupten, es ist hier einfach nur ein tragischer Unfall passiert.
Ja, da haben wir noch ein Beispiel von der Folge, die wir aufgenommen haben. Und zwar die Geschichte, das ist die Folge, lass mich kurz nachschauen, 72, vom Haustyrann brutal erstochen. Da ging es über einen Mord an einer dreifachen Mutter.
Ja, stimmt. Es war erst tatsächlich kürzlich diese Folge, über die wir da gesprochen haben. Und selten ist diese Formulierung brutal erstochen, als könnte man jemand unbrutal erstechen. Aber hier ist sie wirklich zutreffend, denn das ist ein Verbrechen, das im November 21 in Bad Windsheim geschehen ist und wirklich erschütternd ist. Die Geschädigte, die Getötete ist eine 33-jährige Frau, dreifache Mutter, und ihr Ex-Mann hat behauptet, dass sie im Streit auf ihn losgegangen sei, also quasi sie war die Aggressorin und sie ist dann so versehentlich in die Klinge so hineingefallen. Und für diese Bluttat gab es auch keine Zeugen, aber hier ist die Frau selber, also die Tote selber quasi, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu ihrer eigenen letzten Zeugin geworden. Denn der Rechtsmediziner hat in seinem Gutachten erläutert, dass sie so grässliche Halsverletzungen hatte, die im Ergebnis dann tödlich waren, die auf keinen Fall versehentlich entstanden sein konnten. Also die Schnitte und die Stiche waren zahlreich und die waren mit ganz, ganz heftiger, erheblicher Wucht auch ausgeführt worden. Ein Stich ging tatsächlich bis zu ihren Halswirbeln. Also das war ausgesprochen grässlich. Dankbar, muss ich sagen, war ich trotzdem um diese Schilderung des Rechtsmediziners in diesem Verfahren, weil es damit eben klar war, der Mann hatte nicht aus Versehen zugestochen und die ist auch nicht in eine Klinge hineingepurzelt, sondern der hat die wirklich mit voller Wucht erstochen und er ist dann auch tatsächlich wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig gesprochen worden.
Vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast, Ulrike. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir über Alexandra R. sprechen. Du bist jetzt im Prozess auch dabei.
Genau, ich bin dabei und auch in dem Fall sind wir tatsächlich mit mehreren Kollegen vertreten. Also erstmal haben unsere Polizeireporter und Reporterin ausführlich diesen Fall recherchiert, im Vorfeld schon zig Berichte geschrieben mit unglaublichen Details, die sie da recherchiert haben. Und weil es so viele Verhandlungstage sind und das Gericht ja auch andere Fälle verhandelt, ist es eigentlich nicht möglich, dass nur ich da drin sitze. Darum werden wir uns abwechseln. Der Alexander Brock, der Tobi Lang und die Elke Grasser-Reitzner werden da vertreten sein. Das heißt, dass wir sicherlich im Rahmen unseres Podcasts das eine oder andere Update bringen werden.
Dann vielen Dank, dass du da warst und uns so viel erzählt hast schon mal.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, iTunes, jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.